Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Hallo Frank Weber, schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute eine spannende Folge zu dem Zirkel e.V. machen. Schieß mal los.
Ja, hallo.
Was ist der Zirkel eigentlich?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier bei Corpo Talk mich auch mal dazu zu äußern. Ja, was ist der Zirkel eigentlich? Das ist sehr, sehr einfach erklärt. Wir sind ein Verein, die von Chorstudenten für Chorstudenten Coaching anbieten. Es ist nicht mehr und nicht weniger.
Was für eine Form von Coaching ist das? Also in welche Richtung geht das?
Also unsere Zielgruppe sind junge alte Herren, die ins Berufsleben eingestiegen sind oder gerade dabei sind, ins Berufsleben einzusteigen und die Führungsverantwortung übernehmen wollen. Und wir versuchen genau in diesem Bereich, nämlich in Sachen Führung, unterstützend tätig zu werden. Und dafür geben wir ein Coaching mit an die Hand.
Welches Problem habt ihr denn damals in der Chorlandschaft gesehen, das ihr dann mit diesem Zirkel lösen wolltet?
Das Problem, das wir gesehen haben, war, dass es ein sehr, sehr großes Angebot, Weiterbildungsangebot für Aktive und Inaktive gab und dass dann eine große Lücke bestand, nämlich in der Zeit, wo viele dann an ihrer Karriere arbeiten, nämlich gerade in den Job einsteigen, nachdem sie das Studium erfolgreich abgeschlossen haben, dass da beide Dachverbände, weder der Weinheimer noch der Kösener, ein Angebot hatten, um dann diejenigen, die gerade in der wirklich wichtigen Phase sich befinden, nämlich berufliche Orientierung, die ersten Erfolge feiern, dann kommt ja noch der Aufbau der Familie mit dazu. Da wird in der Regel dann auch schon angefangen, über das Eigenheim nachzudenken. Also es sind unglaublich viele Themen, die dann auf den Einzelnen einprasseln und man so auch so ein bisschen den Kontakt zur Verbindung verliert. Und da haben wir gesagt, genau in diesen Keil, der da besteht, diese Lücke, die müssen wir schließen. Und dafür wollen wir auch ein extrem attraktives Angebot anbieten. Und das ist uns auch gelungen, dieses Angebot dann zu unterbreiten. Und es wird auch tatsächlich gut angenommen.
Diese Episode von Laberlümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kowe, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kowe euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kowe, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kowe auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kowe sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kowe.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kowe. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kowe, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk.
Kann da jeder Chorstudent mitmachen oder gibt es auch ein Auswahlverfahren?
Es gibt tatsächlich ein Auswahlverfahren, weil wir natürlich überschaubar viele Ressourcen haben. Also keiner von unseren Coaches bekommt einen Cent dafür. Also sie machen das alle in ihrer Freizeit. Wir haben teilweise Berufscoaches, also die das wirklich auch, die ihr Geld damit verdienen, die setzen da auch ihre überschaubar große Freizeit ein. Wir haben sehr viele Führungskräfte, erfolgreiche Führungskräfte, die dann sozusagen ja so ein bisschen das Coaching an die Hand bekommen haben. Wir haben einen Head Coach, bei dem dann solche Fragen gestellt werden können. Wie optimiere ich das Coaching? Was ist überhaupt ein Coaching? Da geht es ja nicht darum, dass wir den Coaches erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern es geht ja nur darum, Handlungsoptionen aufzuzeigen, und die Entscheidungen müssen immer noch von den Coaches selbst getroffen werden. Also haben wir ein überschaubares Portfolio an Coaches, und dann mussten wir uns in irgendeiner Form entscheiden, wie organisieren wir das denn? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen eine Bestenauslese treffen, weil diese viele Zeit, die dort investiert wird, da ist auch ein relativ großer Aufwand dahinter, bis wir überhaupt an dem Punkt ankommen, wo das Coaching startet. Da wollen wir dann die Besten haben. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen anonymen Lebenslauf. Also wir haben keine Ahnung, wer dahinter steht. Vor allem wissen wir auch nicht, aus welcher Verbindung die Coaches kommen, zumindest mal nicht, bevor die Entscheidung getroffen wurde, ob sie ins Programm kommen oder nicht. Die Bewerbungen gehen an den Vorstand, werden dann direkt an den Beirat weitergeleitet. Der Beirat sichtet die Bewerbung und führt eine Vorauswahl durch. Und ich kann schon jetzt sagen, es hat noch nie einen Coachee gegeben, der abgelehnt wurde, nachdem er durch den Beirat gekommen ist. Nachdem der Beirat das anhand der anonymen Vita entschieden hat, geht es wieder zurück an den Vorstand. Dann fordern wir die Cloud-Anlagen an. Also wir wissen dann, um wen es sich handelt. Und dann gibt es noch ein ganz kurzes Telefongespräch, um die Motivation nochmal abzufragen, um einfach auch festzustellen, bieten wir überhaupt das an, was er sich vorstellt, und eben auch umgekehrt, matcht das überhaupt? Und das war aber bisher tatsächlich immer der Fall.
Wie hoch ist also der Zulauf? Also von wie vielen Personen sprechen wir da zum Beispiel im Jahr, die dann bei euch sich bewerben?
Wenn's gut läuft, kriegen wir bis zu 6 Coaches durch. Also kommt immer drauf an, manche Coaches sagen dann natürlich, okay, dieses Jahr mache ich mal nichts. Dann würden dann die Coaches, die sozusagen über sind, aber von ihren Fähigkeiten her ins Programm passen würden, die werden dann auf das nächste Jahr vertröstet. Ist ja nicht so, dass man dann raus ist. Aber das haben wir bisher auch immer hinbekommen, dass wenn wir eine größere Anzahl hatten, dass wir dann noch weitere Coaches aktivieren konnten. Aber so 6, 7 mehr kriegen wir nicht hin.
Was sind denn so Faktoren, wo ihr sagt, der ist interessant, der passt dazu, und dem geben wir dieses Mentoring, was ja auch praktisch damit dabei ist, ne?
Nee, es ist kein Mentoring. Mentoring okay. Ist ein Unterschied zum Coaching. Da können wir gleich auch nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, Mentoring, weil wir das eben auch gerade angehen. Eigentlich ist es relativ einfach, wie man bei uns überhaupt sich bewerben kann, nämlich: Früher war es so, dass wir gesagt haben, wir möchten in der Vita sehen, dass derjenige schon Führungserfahrung hat. Das musste noch nicht mal beruflich sein. Also wenn du einen guten Senior vorweisen konntest, den du vielleicht sogar geklammert hast, oder einen guten Fuchsmajor, das hat uns dann schon mal ausgereicht. Und das dann in Verbindung mit dem Lebenslauf, was diejenigen dann ansonsten noch geleistet haben, vielleicht auch akademisch geleistet haben, obwohl die akademische Leistung da nicht im Vordergrund steht. Darum ging es uns nicht. Uns geht's eher darum, dass derjenige führen will, also dass er auch diese Verantwortung übernehmen möchte, andere Menschen zu führen. Das ist bei uns der Schwerpunkt. Und das kann man tatsächlich auch aus dem Lebenslauf herauslesen. Das geht.
Also der Zirkel spricht ja auch von ethisch geprägten und verantwortungsvoll handelnden Führungspersönlichkeiten. Was versteht ihr denn darunter? Ist das also, sagen wir mal, auch jetzt eine Ergänzung zu dem, dass man das möchte? Oder ist es halt auch so, dass gewisse Grundfähigkeiten halt schon an den Tag getreten sind? Sagen wir mal, mit der geklammerten Charge als Senior, die kann man ja auf vielerlei Weise kriegen, ne? Also ich meine, es gibt ja auch dann besondere Teamplayer, und wenn man sich da Adam Grant ja zum Beispiel nimmt, der ja auch praktisch die Leute in Giver, Matcher und Taker einteilt, da gibt es ja auch dann zum Beispiel sehr erfolgreiche Overachiever-Giver, die Leute halt aufbauen. Das mal in den Raum zu werfen.
Nee, so haben wir es nicht gemacht. Also um's mal plump auszudrücken, so sage ich es auch immer ganz gerne vereinfacht, wir wollen keine Ja-Sager. Also wir wollen Führungskräfte, die an der richtigen Stelle auch mal Nein sagen und sagen, nein, das gehe ich jetzt nicht mit. Und das Angenehme an der Auswahlgruppe sozusagen, die wir haben, nämlich Chorstudenten, ist, dass die in der Regel zumindest mal Umgangsformen mitbringen, ein Selbstbewusstsein mitbringen und auch einen Team-Spirit mitbringen, den wir voraussetzen. Also da haben wir uns das wirklich einfach gemacht, weil wir gesagt haben, der Chorstudent als solcher bringt das erstmal grundsätzlich mit. Und wenn wir feststellen würden, dass es nicht vorhanden ist, müssen wir uns tatsächlich dann eben überlegen, ob das Coaching weitergeführt wird. Aber auch das habe ich noch nie erlebt.
Okay. Findest du, dass man Führung überhaupt lernen kann? Oder ist das, sagen wir mal, ist man dann schon von Geburt eine Führungspersönlichkeit oder eben nicht?
In meinen Augen gibt es zwei Gruppen von Führern. Das eine sind die, die du jetzt ansprichst, die geborenen Führer, die charismatisch sind, die ja schon fast traumwandlerisch dann die richtigen Entscheidungen treffen, die ihre Mitarbeiter begeistern können und mitreißen können. Das sind die einen. Aber natürlich kann man Führen auch lernen. Ich habe eine Reserveoffiziersausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Alles, was ich intellektuell über Menschenführung weiß, habe ich auch dort gelernt. Und ich kann dazu sagen, das ist eine extrem gute Ausbildung. Also das hat mir auch in meinem Berufsleben immer weiter geholfen. Ich bin jetzt zwar als Jurist in einer Ein-Mann-Rechtsabteilung niemand, der Menschen führen muss, aber dennoch muss ich ja auch andere Menschen überzeugen und muss ihnen sagen, das ist der Weg, den wir gehen, den wir gemeinsam gehen müssen, und das ist auch eine Art von Führung.
Das ist ja, glaube ich, auch gerade so ein Spot, den viele nicht so auf dem Schirm haben, dass gerade die Wirtschaft sehr viel vom Militär lernen kann, was halt auch Führungskräfte halt betrifft.
Da gibt es immer noch große Vorbehalte, gerade in der Wirtschaft. Das ändert sich gerade natürlich auch durch das gesellschaftliche Umfeld, durch die kriegerischen Auseinandersetzungen bekommt Militär natürlich auch gesellschaftlich wieder einen ganz anderen Augenmerk, und man schaut sich dann natürlich auch die Strukturen an, die das Militär bietet. Also vielleicht, wenn man sich mal den Personalbereich anschaut, die Assessment Center, von denen man übrigens auch wieder wegkommt, die früher sozusagen das Mittel der Wahl waren, um gerade Führungskräfte auszusuchen, die kommen aus der Kaiserlichen Marine. Da sind die entwickelt worden. Also auch das kam tatsächlich aus dem Militär und hat lange Zeit, war das die Basis, wie man Führungskräfte ausgesucht hat, eben auch im zivilen Bereich. Und ich glaube, das wussten einfach auch viele überhaupt nicht, dass das eine Methodik ist, die aus dem Militär kam.
Ja, das ist ein Punkt, den du da ansprichst, der ist schwierig. Ich habe das selber in meiner Recruiting-Laufbahn bzw. Headhunting-Laufbahn ja auch erlebt, dass ich Top-Kandidaten gefunden hatte, die gerade halt auch einen Militär-Background hatten, die ich dann dem Vorgesetzten vorgelegt hatte und gesagt habe, so, wow, guck mal, der Mann ist diszipliniert, der weiß, was er da macht, der kann Menschen führen, der ist hier Offizier, der hat da auch eine Ausbildung und Stufen und Auswahl durchlebt. Und dann wurde Nein gesagt, weil gerade auch militärische Persönlichkeiten oft in Unternehmen nicht gerne gesehen sind, weil die Hierarchien ja auch flacher werden, ne? Und das macht es dann wieder ein bisschen schwieriger.
Ja, das liegt meines Erachtens auch sicherlich daran, dass man glaubt, dass im Militär ausschließlich über Befehl und Gehorsam geführt wird. Befehl und Gehorsam ist natürlich für so eine Organisation wichtig, aber das ist eine Ausbildung, die brauche ich fürs Gefecht. Ja, und ansonsten außerhalb des Gefechtsdienstes oder des Gefechts muss ich die Mitarbeiter, also die Kameraden, genauso motivieren, wie ich das in der freien Wirtschaft auch machen muss. Ich muss die mitnehmen, ich muss ihnen erklären, warum machen wir das, gibt es Wege, wie wir das besser machen können, und muss ihnen aber auch Freiräume geben. Deswegen haben wir ja auch in der Bundeswehr keine Befehlstaktik, wie das zum Beispiel in der amerikanischen Armee sehr lange gelehrt wurde oder auch praktiziert wurde, sondern eben die Auftragstaktik, dass ich das Ziel vorgebe, aber der Soldat eben tatsächlich die Möglichkeit hat, die Art und Weise, wie er das Ziel erreicht, das kann er schon selbst wählen in einem gewissen Rahmen. Also da gibt es eine Entscheidungsfreiheit, die es bei der Befehlstaktik halt überhaupt nicht gibt. Und das gleiche Thema habe ich natürlich auch in der freien Wirtschaft. Also wenn ich natürlich meine Mitarbeiter dazu erziehe, nicht mehr selbst mitzudenken, dann kann das Unternehmen nur so gut sein wie der eine, der die Entscheidung trifft. Und ich kann mich dann schwer weiterentwickeln. Ne?
Absolut. Ich meine, das ist ja gerade das Problem, was eher angeht. Das ist die Ausbildung von Führungskräften von morgen. Mhm. Wir haben ein enormes Defizit in der Wirtschaft. Das ist so, Leute werden in Führungspositionen befördert, weil sie halt, sagen wir mal, gewisse KPIs erfüllen, Geld reingebracht haben ins Unternehmen, aber eigentlich nicht dadurch sich zu einer Führungskraft qualifiziert haben. Und das sieht man dann in Teamleads, das sieht man dann vor allem auch in schlechten Abteilungsleitern. Warum glaubst du, dass gerade Cores ein guter Ort sind, um halt den Charakter und die Führungsqualitäten zu entwickeln?
Also wenn man sich mal anschaut, ich meine, das ist jetzt nicht nur in Cores so, sondern es ist in allen studentischen Verbindungen so, dass man eine gewisse Gesprächsdisziplin lernt. Man hat in den Cores, den CCs, wahrscheinlich seit Jahrhunderten sitzen in den Cores montags die Core-Brüder zusammen und diskutieren die wichtigen Themen und fällen da gemeinsam Entscheidungen. Und das schult natürlich schon. Und wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel in einer Vorstandssitzung passiert, ja, und da gibt's halt auch jemand, der ein Protokoll führt, das ist schon eine Vorbereitung auf eine Führungsrolle. Man kennt die Strukturen, man weiß, wie man die notwendigen Mehrheiten zusammenbekommt. Und auch das sind Teile, die zum Führen eben mit dazugehören.
Wie läuft denn die Förderung dann beim Zirkel konkret ab? Also wenn derjenige dann das Auswahlverfahren durchlaufen hat und dann
dabei ist? Wir schauen es natürlich dann erstmal an, in welchem Bereich ist er tätig, und dann gucken wir, gibt es einen fachlichen Coach, der zu ihm passt, oder aber, und das ist meines Erachtens sogar noch wichtiger, der Coachee nennt uns ein Thema, an dem er gerne arbeiten möchte. Und da schauen wir dann, bei welchem Coach ist das denn jetzt sozusagen ein Schwerpunkt, den er auch extrem gut bearbeiten kann. Also dann gibt's das Matching. Das muss dann ehrlich gesagt auch passen. Also Coaching ist eine Vertrauenssache. Das heißt, die beiden müssen sich riechen können. Ich lege unglaublich viel Wert darauf, dass das eben nicht nur online ist, sondern dass eine der ersten Treffen im Coaching, dass man die Face-to-Face hat. Weil dieser Ausspruch, man kann jemanden nicht riechen, das hat einen Hintergrund. Ne? Und deswegen ist es extrem wichtig, dass die sich auch persönlich mal kennenlernen. Und soweit ich mich entsinnen kann, hatten wir ein oder zwei Situationen, wo das Coaching dann abgebrochen wurde. Das lag dann aber auch daran, dass der Coachee sich verändert hat, also beruflich auch verändert hat und dann gesagt hat, das passt jetzt alles nicht mehr. Und ich will mich auch gar nicht mehr in dieser Richtung weiterentwickeln. Es ist aber auch zum Beispiel umgekehrt schon passiert, dass ein Coachee ein Thema angefangen hat und dann ist sozusagen aufgrund deren Umständen in der Firma hat er eine neue Position einnehmen müssen. Und dann hat man eben so ein Change-Coaching eben mit ihm durchgeführt. Auch das gibt es dann. Also da sind wir relativ flexibel, auch auf die Bedürfnisse der Coachees einzugehen.
Kannst du das mal beschreiben? Also wie dieser Case halt aussah? Also in welche Richtung ging es dann da plötzlich?
Ja, dann ging es eben nicht mehr darum, dass es hier um eine Persönlichkeitsentwicklung, um besser führen zu können, ging, sondern dann ging es einfach darum, wie kann ich jetzt ideal diese Wechselsituation bewältigen, weil das ist ja auch stressig. Ich glaube, eine der größten Hürden bei den Coaches, die eben gerade ins Berufsleben eingestiegen sind, ist eine Unsicherheit. Und das spüren ja auch die Mitarbeiter, die ich führe. Und die wollen eine Führungskraft haben, der sie vertrauen und der sie folgen können. Und es gibt unglaublich viele, wie du so vorhin so schön auch gesagt hast, die gerade im Mittelstand zu Führungskräften gemacht werden, weil sie ihre Arbeit fachlich sehr gut gemacht haben. Aber die sind dann in dieser Führungsposition vollkommen überfordert. Das heißt, eigentlich verliere ich einen guten Facharbeiter und gewinne eine schlechte Führungskraft, wenn die nicht darauf vorbereitet wird und eben auch nicht ausreichend unterstützt wird. Und es gibt auch tatsächlich Menschen, die können oder wollen das auch gar nicht, aber sie wollen sich natürlich beruflich weiterentwickeln, wollen mehr Geld verdienen, also beißen sie dann in den sauren Apfel und sagen, okay, ich kriege halt nur mehr Geld, wenn ich diese Führungsposition einnehme, dann mache ich das eben auch. Und wenn eine Führungskraft aus Angst heraus agiert, dann wird das meistens keine Erfolgsstory. Und genau an der Stelle, da setzen wir schon ein und stärken eben auch das Selbstbewusstsein. Ich muss zugeben, bei den Coaches, die wir bisher hatten, war das Selbstbewusstsein kein Thema, weil das war schon tatsächlich herausragend, was die geleistet haben. Ne? Also auch schon bis zu dem Punkt, wo sie ins Coaching eingestiegen sind. Und wir sind auch tatsächlich mit unserem Coaching erfolgreich, weil es eben bei uns nicht so abläuft wie in der Firma. In der Firma wird festgestellt, der XY hat da ein Problem, das wird dann im Jahresgespräch angesprochen, dann wird eine gemeinsame Vereinbarung geschlossen, dass man dieses Problem angeht und am Ende steht dann vielleicht eben auch ein Coaching, das dann angeboten wird. Bei dem Mitarbeiter kommt an, ich muss da irgendwas verändern und dafür kriege ich jetzt ein Coaching an die Hand. Da ist natürlich die Motivation, das Coaching durchzuführen, überschaubar gut. Und ein Coaching kann meines Erachtens nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn ich dafür auch offen bin. Also ich möchte was ändern und ich habe nicht von außen gesagt bekommen, ich muss da was ändern. Und das ist im Zirkel nie der Fall. Diejenigen, die bei uns gecoacht werden, sind von sich aus gekommen, haben gesagt, ich habe da ein Thema, daran will ich arbeiten. Und das macht das A für die Coaches natürlich auch deutlich angenehmer, weil sie einen Coachee haben, von dem sie genau wissen, der will das eben auch. Und man kommt dann ehrlich gesagt auch schneller zum Kern und ist damit natürlich auch erfolgreicher.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, das ist ja das Ähnliche wie bei der Psychotherapie. Meine Frau ist ja Psychotherapeutin und da ist es auch so, wenn der Wille nicht da ist zur Therapie, dann wird das nie funktionieren. Und gerade Coaching hat sich ja aus der Psychotherapie auch viele Mittel ja auch abgeguckt. Ne? Es ist ja, da sind ja auch Optimierungsprozesse drin, wo man jetzt nicht zwangsläufig ein seelisches Leiden haben muss, sondern wo man sich halt auch selbst optimieren kann, weil diese Prozesse transferierbar sind.
Gut, bei der Psychotherapie, also in meinen Augen der große Unterschied zur Psychotherapie ist eben, bei der Psychotherapie muss ich meistens an Schwächen von Menschen arbeiten. Das kann ich im Rahmen des Coaches auch machen. Das funktioniert auch, ist aber deutlich aufwendiger, als den Weg zu gehen und zu sagen, schau mal, das sind deine Stärken, die kannst du nutzen und die können wir auch noch verstärken. Das hat natürlich Short-Term-Ziele, die unglaublich schnell zu erreichen sind. Der Coachee hat dann auch ein Erfolgserlebnis. Und ein schnelles Erlebnis und er kann das, was er dann da eben auch sich erarbeitet hat, dann auch sofort im Berufsleben umsetzen. Also wenn ich wirklich Makeln sozusagen arbeite, das ist deutlich aufwendiger und dauert auch viel, viel länger. Bei uns ist das Coaching in der Regel maximal ein Jahr lang, eher kürzer.
Welche Eigenschaften begegnen dir so bei jungen Core-Studenten besonders häufig? Also die positiven, aber jetzt auch zum Beispiel an denen, die arbeiten sollen?
Ganz so jung sind sie ja gar nicht mehr. Wenn ich in der letzten Zeit führe ich die Erstgespräche mit, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fühle ich mich relativ klein, wenn ich mir da anhöre, was die schon geleistet haben, wie viele Firmen die schon gegründet haben. Was für persönliche Erfolge die auch schon gefeiert haben und das eben auch glaubwürdig. Also da sitzt jetzt keiner dabei, der die Notwendigkeit hätte, darüber in irgendeiner Form aufzuschneiden. Aber auf der anderen Seite haben wir auch diese Coaches, die sozusagen auf Augenhöhe dann eben mit solchen Coaches eben auch arbeiten können. Es sind meines Erachtens eigentlich immer nur Kleinigkeiten und häufig sind es eben auch Ängste, mit denen gearbeitet oder an denen gearbeitet werden muss. Und das ist dann doch auch schon relativ einfach, da weiterzuhelfen. Und was wir, das ist jetzt kein Angebot nur für die Coaches, sondern das ist für den gesamten Verein ein Angebot. Was wir machen, ist ein sogenanntes Grenzgangseminar. Das machen wir in der Regel einmal im Jahr. Und beim Grenzgangseminar nutzen wir externe Trainer und da arbeiten wir mit Systemstellen. Und da ist die Idee dahinter, diejenigen in eine Extremsituation zu versetzen, um damit auch Grenzen zu verschieben. Wenn ich dann gefragt werde, was machst du an dem Wochenende, dann sage ich immer, ich sehe gestandenen Männern beim Weinen zu. Da ist auch was dran.
Was ist ja dann sowas wie bei The Game mit Michael Douglas?
Naja, glücklicherweise so weit geht es da nicht. Aber da wird schon an den Grundfesten gearbeitet. Und das Schöne an dieser ganzen Sache ist, dadurch, dass so ein Grundvertrauen da ist, also es weiß dann auch jeder, das, was hier besprochen wird, das verlässt den Raum nicht, öffnen sich die Teilnehmer stark und man kann dann wirklich an tiefgreifenden Themen arbeiten. Und mit einem guten Trainer kommt man dann auch sozusagen binnen anderthalb Stunden oder zwei Stunden zum Ziel. Also da sind auch schon Traumata aufgelöst worden. Das habe ich alles schon erlebt.
Wer ist denn bei euch alles so im Verein, vor allem zum Beispiel im Beirat oder im Vorstand? Was für Qualifikationen bringen die Personen mit?
Also wir haben gerade beim Beirat natürlich geschaut, also da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir sozusagen Bereiche abdecken können, also den Architekt, den Mediziner und in Sachen Führung wollte ich natürlich ein Militär dabei haben. Deswegen ist ja auch der Walter Spindler, General AD, unser Beiratsvorsitzender, über den ich auch sehr froh bin, dass er da mitarbeitet, weil der natürlich auch seine Erfahrung, der war zuständig für die Ausbildung von 50.000 Heeressoldaten, mit einbringt. Also auch unser Beirat ist hochkarätig besetzt. Und deren Hauptaufgabe ist A, die Auswahl der Coaches durchzuführen und B, dann eben auch Impuls zu geben, zu sagen, vielleicht müssen wir uns an der einen oder anderen Stelle auch mal in eine andere Richtung entwickeln. Im Vorstand selbst ist jetzt wieder der Oliver Zimmermann. Der Zirkel und die Idee des Zirkels ist sein Baby. Das hat er entwickelt. Das hat auch schon lange, bevor wir den Verein gegründet haben, angefangen. Der hat die Methodik entwickelt. Und im verbindungsstudentischen Umfeld gibt's ja dann immer Kritiker, die sagen, das wird sowieso nie funktionieren und dann wird es eben zerredet. Und der hat das eben einfach so aufgesetzt und hat gesagt, passt mal auf, erstmal gehe ich damit überhaupt nicht an die Öffentlichkeit, sondern ich entwickle ein Konzept und dieses Konzept, das probiere ich einfach mal aus. Da hat sich dann herausgestellt, dass das Coaching, so wie wir das aufgesetzt haben, also wir arbeiten dann auch mit Fremdbildern. Also dann muss der Coachee muss dann eben einen Freund, einen Chorbruder, einen Vorgesetzten, wenn es möglich ist, befragen. Und dann gibt es drei Fremdbilder und daran kann man ja dann auch erkennen, wo die Themen sind, an denen gearbeitet werden muss, falls der Coachee es selbst nicht weiß. Mhm. Und die Methodik hat zum Beispiel bei Studenten nicht funktioniert. Das ist übrigens auch der Grund, warum unsere Zielgruppe junge alte Herren sind. Weil eigentlich der Berufseinstieg, also das Studium muss abgeschlossen sein und eigentlich sollte der Berufseinstieg auch schon geschafft sein. Und dann ist das sehr passend, was wir dort anbieten.
Mhm. Ja, wenn man sich den Vorstand hier anguckt, da treffen wir ja auch auf einen alten Bekannten, den Chris Beisch, der ja auch schon hier in dem Podcast Gast war und auch über die das Coaching von jungen alten Herren ja auch gesprochen hatte, wo es ja auch bei euch, also er hat ja den Zirkel da ja schon damals ja auch initiiert. Ja. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also das, ja, so früh halt auch, beziehungsweise auch das, ja, ne, dass man nicht erst besonders alt werden muss, um halt dieses Coaching zu machen, sondern ja, dass halt auch junge, alte Herren damit
beim reingehen. Chris kann man ja auch mal dazu sagen, ich meine, der ist ja immer noch relativ jung. Er ist Altherrenvorsitzender und das ist schon in irgendeiner Form bezeichnet, dass diejenigen, die im Zirkel mitarbeiten, natürlich dann auch schon relativ früh Verantwortung übernehmen.
Ja. Ja, da haben wir auch schon Sendungen ja auch zu gemacht, zu jungen Altherrenvorsitzenden. Da hatten wir ja dann, ich bin ja selber auch in meinem Bund ja auch Vorsitzender nach dem BV-Recht bei uns. Und da haben wir zu viert auch zwei Lanzer und zwei Buchsen da gesessen und halt über die Schwierigkeiten gesprochen, die halt gerade auftreten, wenn man so jung diese Verantwortung übernimmt und eine ganze Organisation halt leitet. Und wir haben halt leider zum Beispiel keine Mentorings halt gehabt. Das musste man sich halt auf der Straße beim Prügeln mit den anderen Kids selber aneignen, um sich durchzusetzen. Ja.
Also mein Chorbruder Becker, der war auch lange Zeit im Vorstand der Zirkels, der ist jetzt mittlerweile tatsächlich beim Militär gelandet. Der ist gerade Offiziersanwärter.
Florian, ne?
Ja, der ist auch ein sehr, sehr junger Altherrenvorsitzender.
Ja, den habe ich ja bei euch von ADH kennengelernt.
Genau, ganz genau. Also das ist schon ganz witzig. Das hat aber jetzt nichts mit unserer Ausbildung zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, dass diejenigen, die so ein bisschen auch für das Chorstudententum brennen, natürlich auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und das eben auch unabhängig von ihrem Lebensalter.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen, wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition, wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet, wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Ich meine, lass uns nochmal noch ein anderes Thema aufgreifen, und zwar der Punkt Führungskrisen, die wir beobachten. In Politik, in Wirtschaft, in Gesellschaft. Würdest du dieser Diagnose zustimmen? Und wenn ja, woran machst du das fest?
Also ja, natürlich sehe ich Führungskrisen. Das ist ja ein bunter Blumenstrauß an Gründen, die man da finden kann. Das eine ist, wir haben keine Werte mehr. Also ich sehe einen Verfall der Wertegesellschaft. Diejenigen Institutionen, die früher eigentlich immer so die Grundträger der Werte waren, das waren die Kirchen, die sind jetzt mittlerweile, da kann man lange drüber diskutieren, ob sie das verdient haben oder nicht, nicht mehr im Fokus der Menschen. Und ich sehe auch keine weiteren großen Institutionen, die dazu in der Lage sind, bis vielleicht auf die studentischen Verbindungen, aber das ist natürlich auch meine Wahrnehmung, weil ich selbst Verbindungsstudent bin, die dann eben auch noch weiterhin Werte vermitteln. Und wenn ich mir tatsächlich Gedanken darüber machen muss, ob mein Geschlecht das Richtige ist, Also wenn solche grundsätzlichen Dinge plötzlich wieder auf dem Tableau sind, werde ich mich wohl sicherlich dann nicht mehr mit anderen Themen, wie ich dieses Land auf den richtigen Weg bringen kann oder wieder erfolgreich werden kann. Dazu fehlen mir dann wahrscheinlich auch fehlt mir die Kraft und auch die Fähigkeiten, weil ich mit mir selbst beschäftigt bin. So, dann haben wir mittlerweile auch diesen Werteverlust in der Politik. Ich sehe, was ich früher noch wahrgenommen habe, nämlich, dass Verantwortung übernommen wurde für Fehler, wenn ich mal Fehler gemacht hatte. Das sehe ich überhaupt nicht mehr. Das wird weggelächelt. Mhm. Und das führt natürlich auch dann zu einem Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust bei den Wählern in die Politik. Und die Gemengelage macht das natürlich alles nicht einfacher. Dann haben wir fallen jetzt natürlich sehr viele politische Fehlentscheidungen, also dass unser Rentensystem so nicht mehr funktionieren wird aufgrund der Demografie. Das wussten die Politiker schon Mitte der 80er Jahre, vielleicht sogar schon Anfang der 80er Jahre. Getan hat man nichts. Und jetzt ist das System kurz vorm Kollabieren und man sucht händeringend nach Möglichkeiten, noch mehr Geld in das System hinein zu pumpen. Wofür soll sich denn ein junger Mensch krumm machen? Also mit welchem Ziel soll er dann hier Höchstleistungen erbringen? Das fällt mir auch schwer, das dann jungen Menschen gegenüber zu verargumentieren, weil wenn sich nichts Wesentliches verändert, dann sind diese Lebensziele, die vielleicht meine, also unsere Generation, du bist ja auch noch ein paar Tage jünger als ich, immer hatten, mal ein Eigenheim zu haben, den Kindern eine ordentliche Ausbildung finanzieren zu können, die sind gar nicht mehr erreichbar, weil das Geld gar nicht mehr übrig bleibt dafür.
Ja, du kannst auch schlecht was ansparen, auch selbst wenn du gut verdienst. Also die Kostenapparate sind so hoch, also was da an Verpflichtungen kommen. Also ich bin ja auch selbstständig und ich kriege jedes Mal Bauchschmerzen, wenn ich irgendwie bei YouTube oder Instagram Leute sehe, die halt über Unternehmen sprechen, Belastungen und so weiter. Und du dann denkst so, mein Gott, ey. Also auch die Gegenspieler, die du halt institutionell als Selbstständiger halt hast. Also nur um das mal zu unterstützen, was du da gesagt hast. Das ist halt auch schon, mannigfaltig. Aber, naja, du hattest ja gesagt, dass es in unserer Gesellschaft keine Werte mehr gibt. Ich finde es gerade auch interessant zu beobachten, auch im Hinblick auf die Kirchen, was du sagst, dass gerade die Generation Z, vor allem in Amerika und in Frankreich, wieder vermehrt in die Kirchen eintreten, beziehungsweise in die katholische Kirche sogar. Und dort 100.000 Weise, ja, die Bänke dann wieder voll machen. Ich glaube, dieser Werteverfall hat auch so seinen Tiefpunkt halt erreicht. Ich glaube, wir haben jetzt wieder den Punkt, wo ein Umdenken generationell halt stattfindet, wo sich das Ganze wieder in eine andere Richtung halt entwickelt. Dass gerade diese Werte wieder wichtiger und verpflichtender werden und es alles nicht mehr so larifari, unverbindlich, atomisiert abläuft, wie wir es in unserer Gesellschaft halt kennen.
Man muss das ja noch nicht mal an Kirchen festmachen. Also der Mensch braucht irgendwas, woran er glauben kann. Also eine gewisse Spiritualität. Ob das jetzt eine Kirche bietet oder eine andere Institution, ein Ruhepunkt, an Pol, an dem man sich eben festmachen und festhalten kann. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es ein zielloses Umhertreiben. Und wir haben es ja in den letzten Jahrzehnten tatsächlich geschafft, so ziemlich jegliche Struktur zu zerstören. Und ich nenne es immer, der Pendel schwingt gerade zurück. Also ich hoffe sehr, dass wir nicht eine kriegerische Auseinandersetzung brauchen, damit die Menschen wieder zusammenrücken. Leider war das ja immer so, dass eine kriegerische Auseinandersetzung zu sowas geführt hat. Mir wäre es deutlich lieber, wenn wir andere Lösungen finden würden, um dann eben auch wieder sozusagen diese gemeinsame Basis zu finden. Das finde ich übrigens auch an den studentischen Verbindungen so angenehm, dass es da eine gemeinsame Basis gibt. Nämlich diese, dieser Gedanke der Schutz- und Trutzgemeinschaft, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das findet man ja auch. Das findet man ja auch fast nirgendwo mehr.
Ja, das ist ja auch gerade das Problem, was wir beim Keilen in jeder Verbindung halt haben, dass ja gerade die Bereitschaft, verbindlich zu sein, irgendwie gefühlt immer weniger wird.
Ja, aber ist ja auch klar, weil wenn ich mit mir selbst beschäftigt bin, kann ich mich nicht um andere kümmern. Das geht nicht. Da sind in der Regel die Kapazitäten einfach nicht vorhanden. Ja.
Das ist, wenn eine Gesellschaft zu stark auf der höchsten Stufe der Maslow'schen Bedürfnispyramide verweilt. Ne? Also dann werden Sachen zu Probleme, die keine Probleme früher waren.
Dem ist so. Genau, dem ist auch so. Vielleicht dazu auch nochmal, ich hatte ja vorhin angesprochen, oder du hattest es angesprochen, ich habe gesagt, wir können da gleich nochmal drauf kommen, Mentoring. Wir wollen, oder wir diskutieren schon sehr lange darüber, das haben wir auch mal in einem Workshop besprochen im Zirkel, wir wollen auch ein Mentoring-Programm aufbauen. Und zwar das Coaching ist ja schon aufwendig, das heißt, ich muss ja auch ein Wissen haben, wie ich coache. Ich sage nämlich dem Coach nicht, was er zu tun hat, sondern ich biete ihm Lösungsmöglichkeiten an und die Entscheidung muss er selbst treffen. Dann haben wir natürlich aber auch ganz viele in unseren Reihen, die Wissen haben, dass man weitergeben kann. Und das geht dann eher so in die Richtung Mentoring. Und das wird jetzt das nächste Projekt sein, was wir aufbauen wollen. Also dass wir geeignete Kandidaten ansprechen und deren Bereitschaft dann eben auch abklopfen, ob die gerne an einem Mentoring-Programm teilnehmen würden und eben als Mentor zur Verfügung stehen. Das sind ja alles Menschen, die ein überschaubares Zeitbudget haben. Und das Mentoring ist auch zeitlich nicht so aufwendig wie das Coaching. Und da wollen wir uns jetzt erweitern.
Ist das dann so von der Idee her, dass man dann Austausch hat, dass man dann sozusagen, wie man ja so schön im Neudeutsch sagt, das Mindset zu ändern, also dass dann in diesem Mentoring dann halt Impulse nochmal gesetzt werden, die anders sind als in eurem Coaching-Prozess, dass man da nochmal, sagen wir mal, wie Nietzsche ja gesagt hat, alles Sehen ist perspektivisches Sehen, dass da nochmal ein paar Perspektiven dazukommen?
Naja, da geht's eher darum, dass ich zum Beispiel ein konkretes Führungsthema habe und mich mal mit jemandem austauschen möchte, von dem ich weiß, dass er das schon 100 Mal hinter sich gebracht hat. Und dass der mir dann sozusagen seinen persönlichen Erfolgsweg aufzeigt, also und ich da gute Ratschläge bekomme, dass ich nicht in die falsche Richtung renne. Ne? Also das ist mir im Studium der Juristerei immer aufgefallen, das hat man ja bei den Hausarbeiten immer ganz gut hingekriegt. Wenn man sich dann an ihnen irgendwas verrannt hat und hatte keine Möglichkeit, dann Sparringspartner zu haben, dann konnte man da tatsächlich auch vollkommen falsch abbiegen. Ja. Das konnte dann eben passieren. Und wenn du natürlich jemanden hast, der unglaublich viel Erfahrung in diesen Dingen hat und das auch schon erst seit Jahrzehnten macht, der kann dir dann natürlich dann auch sagen, wenn du deine Idee vorträgst, kann man so machen, wird aber nicht zum Erfolg führen. Und das ist aber natürlich kein Coaching, das ist es nicht, ne? Sondern da wird wirklich Wissen weitergegeben.
Ja, das ist auch etwas, was ich schön finde beim Beobachten halt der Cores, dass bei euch Core-Studenten der Zusammenhalt wirklich da ist und das hat auch dieser Generationenvertrag, dieser umgekehrte halt immer wieder durch verschiedene Projekte auch bewiesen wird. Also dass gezeigt wird, dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass das super toll ist, wenn man 3 Bierer-Intos hat und an der Kneipe, an der Tafel sitzt und drauf anstoßt und alle finden es toll, sondern dass es wirklich gelebt ist. Man sieht es ja auch zum Beispiel auch an der Geschichte mit Connect, mit Jonathan Hildebrand, der ja auch schon mehrfach Gast in diesem Podcast war, dass zum Beispiel die Förderung der Aufbau halt durch seine Chorbrüder, wo du ja auch dazu gehörst, vollzogen worden ist. Das Magazin Die Chors, was wirklich super toll aufgemacht ist, ob es die Klinggräf-Medaille ist. Es sind ja alles so Sachen, wo wirklich eine massive Förderung ja auch da ist, die konkret und benennbar ist und nicht nur irgendwie ein nettes Gadget von einer Vereinsnadelüberreichung ist, sondern dass da halt was dahinter steckt.
Ja, aber also tatsächlich kann ich jetzt nicht sagen, das sind die Cores, merkwürdigerweise, sind drei von den Initiativen, die gerade angesprochen wurden, kommen aus Franconia, also aus Franconia Darmstadt. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Scheinbar werden da immer Menschen aktiv, die von der Begeisterung mitgerissen werden. Es gab ja Jugendaktiv noch, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, da ging es um die Förderung von Abiturienten, das hat für die Kurs selbst eigentlich überhaupt nichts gebracht. Auch das ist mit aus den Franken heraus entstanden. Derzeit, das ist übrigens auch tatsächlich so, dass der Chorbruder Groß, der auch im Zirkel ist, der leitet gerade die Akademie. Also das ist schon irgendwie so ein Schmelztiegel von Menschen, die halt bereit sind, sich stark für die Gemeinschaft zu engagieren und das eben auch voranzutreiben. Da bin ich, muss ich zugeben, auch stolz drauf, dass ich Teil dieses Chors bin.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Wie sieht das denn eigentlich so aus bei euch? Es werden ja Kösener und Weinheimer besonders gefördert. Wer ist mehr vertreten, die Weinheimer oder die Kösener?
Das ist jetzt eine ganz gemeine Frage. Ich bin ja mit erstem Band Kösener und habe dann natürlich auch immer ein reges Interesse gehabt. Also als wir damals den Zirkel gegründet haben, war es auf Weinheimer Seite ein Leuchtturmprojekt des damaligen Vorsitzenden. Das ist dadurch natürlich auch mehr gepusht worden und auch mehr in die Öffentlichkeit getragen worden. Vielleicht ist das der Grund, dass wir in unserer Historie deutlich mehr Weinheimer Chorstudenten gecoacht haben als Kösener. Wir hatten aber in der vorletzten Coaching-Runde, das war die erste, wo es mehr Kösener als Weinheimer war.
Ich meine, du bist ja auch selber auch ein Beispiel von jemand, der in beiden Verbänden aktiv ist, also der sogenannten Unheiligen Allianz. Du bist ja zum einen mit Erstband alter Herde des Chor Marchia Brünn in Trier, ehemaliges Düsseldorfer Chor unter anderem. Richtig. Seid ja in den 90ern ja dann abgehauen. Und du bist ja auch die erste Generation Fuchsen gewesen, die sich dann am neuen Hochschulort
etabliert haben. Ich war der zweite Merker Fuchs in Trier, ja.
Und wie du es ja schon erwähnt hast, Chor Franconia Darmstadt, also einmal Kösener, einmal Weinheimer. Hilft das in der Position, also dass du in beiden Welten verankert bist?
Ja, das auf jeden Fall, weil als wir den Zirkel gegründet haben, war ja relativ klar, wie die Systematik ist, also wie man das aufbaut. Ich war natürlich der einzige Jurist, der da am Aufbau beteiligt war, und mir war dann auch schon klar, dass ich eher eine ordentliche Satzung schreiben muss. Und dass ich auf jeden Fall beide Dachverbände mit einbinden muss. Dass das eben nicht eine Veranstaltung der Weinheimer oder der Kösener wird, sondern dass das eben, dass der Zirkel eben für Chorstudenten da ist. Nochmal, ich hatte es ja eingangs gesagt, als du gefragt hast, was macht der Zirkel überhaupt? Ja, und das ist eine Unterstützung von Chorstudenten für Chorstudenten. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Also das unterschreibe ich auch heute noch. Und ja, natürlich fällt es mir leichter, weil ich eben beide Welten kenne. Und es gibt Unterschiede, ganz klar, die gibt es.
Die Sache ist ja, wenn ihr diese Coachings ja betreibt, ist ja das Ziel, Wissen zu vermitteln, eine Einstellung zu vermitteln, eine Prägung weiterzugeben. Und diese Menschen gehen ja dann raus und werden ja dann auch im Idealfall auch eine Führungskraft in der Gesellschaft, ob wirtschaftlich oder ob es gesellschaftlich oder institutionell ist. Welche Rolle sollten Chors deiner Meinung nach heute noch in der Gesellschaft spielen? Einfach nur Gemeinschaft sein oder auch Verantwortung nach außen übernehmen?
Aufgrund unserer Historie können wir in Anführungszeichen gar keine Verantwortung übernehmen, weil wir kein politisches Mandat haben. Und das finde ich auch extrem angenehm. Also wir haben keinen Auftrag zur politischen Bildung. Wir haben als oberstes Prinzip das Toleranzprinzip, das für mich dort endet, wo es radikal wird. Also ein Mensch, der radikal ist, kann nicht tolerant sein. Deswegen passen Radikale nicht zu uns, egal in welcher Form sie radikal sind. Aber es ist keine Aufgabe der Chors, politisch zu gestalten. Das ist nicht. Also mich interessiert es ehrlich gesagt nicht, welcher politische Couleur meiner Chorbrüder folgen. Natürlich gibt es auch intern politische Diskussionen, die vielleicht auch hitzig geführt werden. Aber ich kenne keine Radikalen dort. Aber Aufgabe kann es nicht sein, dass wir hier irgendjemanden auf irgendeine Spur bringen. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man im Bereich Charity unterwegs ist. Dass man da unterstützt, weil wir auch einfach die Möglichkeiten dazu haben, weil wir die Menschen dazu haben, weil wir auch in Teilen die finanziellen Mittel dazu haben, unterstützend tätig zu werden. Aber im Gegensatz zum Beispiel zur Burschenschaft haben wir keinen politischen Auftrag.
Es geht ja nicht speziell um den politischen Auftrag. Es geht ja darum, es ist ja ein Wertesystem, was ja dann zum Beispiel durch die Chors, aber doch nochmal explizit durch den Zirkel den Leuten vermittelt wird. Das verinnerlichen diese Personen und sie haben ja dann Führungspositionen letztendlich. Und als Führungsposition sind sie ja auch Vorbilder, auch mit ihrem Handeln und ihrem Wertesystem für ihre Mitarbeiter, Untergebenen. Das meine ich halt.
Also wir geben ja kein Wertesystem mit auf den Weg. Das war ja das, was du eingangs gefragt hast. Und ich habe dir ja auch gesagt, das ist für uns extrem angenehm, weil das Wertesystem geben die Chors schon mit auf den Weg.
Aber sie prägen ja die Gesellschaft, das meine ich ja damit, unweigerlich letztendlich.
Aber dafür sind wir ja zu wenige, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Chorstudent die Masse der Studenten darstellt und dass der dann alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt. Ja? Es gibt ganz sicherlich einzelne Chorstudenten, da würde ich jetzt zum Beispiel welche, die auch ihr Leben verloren haben, die sicherlich auch die Gesellschaft mitgeprägt haben, wie zum Beispiel die Chorstudenten, die im Kreisauer Kreis waren, oder ein Alfred Herrhausen, der beim Bombenanschlag ums Leben kam. Die haben sicherlich einen Impact gehabt, auch einen gesellschaftlichen Impact gehabt. Das ist aber in meinen Augen, und das kann auch gar nicht unser Ziel sein. Also wir helfen den Einzelnen tatsächlich positiv als Führungskraft wirken zu können. Also es geht uns eher darum, dass er nicht in sozusagen an sich selbst scheitern im Führungsvorgang und dass er in seinem Umfeld wirkt. Und ich glaube auch, dass jeder Chorstudent, der hinter der Sache steht, und da gibt es meines Erachtens extrem wenige, die nicht dahinter stehen, dass die in ihrem persönlichen Umfeld auch sicherlich positiv wirken.
Sehr schön. Dann lass uns mal zum Abschluss kommen. Wenn du einem 20-jährigen Chorstudenten nur einen einzigen Rat mitgeben dürftest, damit er einmal eine gute Führungspersönlichkeit wird, welcher wäre das?
Das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Das habe ich im Übrigen auch meinen Füchsen immer versucht beizubringen. Es gibt Situationen im Leben, da ist es wichtig, mal Nein zu sagen und das eben auch zu vertreten.
Ja, das ist so ein Punkt, ne? Wenn du zu Sachen immer Ja sagst, sagst du zu anderen Sachen auch Nein, die vielleicht aber die bessere Entscheidung gewesen wären, es zu machen. Ja.
Also was man eben im gerade im beruflichen Kontext immer eine Erfahrung wert war, ist, wenn man sich mit Ja-Sagern umgibt, entwickelt man sich nicht weiter.
Ja, und, absolut.
Das ist nicht immer angenehm, wenn man Quergeister um sich rum hat, aber ich habe das auch im beruflichen Kontext schon erlebt, dass ich bei Sitzungen war, wo ich dann echt dachte, wieso muss der denn jetzt dabei sein? Der stellt ja immer so unangenehme Fragen. Aber das ist dann der in der Sitzung plötzlich die beste Idee gebiert, die tatsächlich die ganze Sache voranbringt. Das muss er zwar nicht sein, aber er kann es sein. Und ich brauche eben auch Menschen, die nicht stromlinienförmig denken, sondern die auch dazu in der Lage sind, so ein bisschen um die Ecke zu denken.
Und das macht ja auch gerade eine schlechte Führungsperson ja auch aus, ne? Also wenn die hingeht und praktisch ihren inneren Circle halt aufbaut und drumherum der Fleischwolf halt aktiv ist, ne? Dann hast du das ja.
Und solche Führungskräfte wollen wir eben nicht sozusagen mit heranzüchten. Das ist genau nicht das Zielbild, das wir haben.
Sehr schön. Okay. Frank, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Jan, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dass ich mich da ein bisschen in Sachen Zirkel mehr das von der Seele reden kann, ne?
Ja. Nee, gerne. Also ich meine, das ist ja wirklich eine tolle Initiative und ich glaube, nach der Ausstrahlung von dieser Sendung hat es dann auch jeder letzte Core-Student auch mitbekommen, dass es das gibt.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass die Reichweite auch groß genug ist, damit der letzte Core-Student das auch noch sozusagen ins Ohr oder vielleicht sogar ins Auge bekommt. Dann nochmal vielen lieben Dank, dass ich heute Abend mich mit dir unterhalten durfte. Ich werde ja dann sehen, ob plötzlich die Bewerberzahlen explodieren.
Ne? Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss, schönen Abend, ciao.